Deutschlandfunk. Der Tag.
Angela Merkel, Bundeskanzlerin. Annegret Kramp-Karrenbauer, Parteivorsitzende. Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission. Auf diese drei wird in der CDU ja gerne verwiesen, wenn es um das Thema Gleichberechtigung in der Partei geht. Quasi als lebender Beweis dafür, dass man es als Frau doch schaffen kann. Auch ohne Quote. Die soll jetzt trotzdem kommen, schrittweise. In 5 Jahren will die CDU dann Parteiämter zu gleichen Teilen mit Männern und mit Frauen besetzen. Vorausgesetzt, Parteivorstand und der Parteitag im Dezember stimmen zu. Wie viel Fortschritt steckt in diesem mühsam erreichten Kompromiss? Darüber spreche ich mit einer, die sich seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung stark macht, in ihrer CDU und darüber hinaus. Rita Süssmuth, nach 1986 erste Frauenministerin der Republik überhaupt. Über 8000 Jungen und Männer, muslimische Bosniaken, unterschiedslos ermordet von bosnisch-serbischen Truppen in der Gegend um Srebrenica. Das blutigste Verbrechen im blutigen jugoslawischen Bürgerkrieg. Srebrenica, als die internationale Gemeinschaft versagte, weil sie einen Völkermord nicht stoppen konnte oder wollte.
Hier war der Ort der Exekution. Hier bin ich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 1995 hingebracht worden. Und hier haben sie auf mich geschossen.
25 Jahre ist das alles her. Meine Kollegin Andrea Beer aus dem Wiener ARD-Studio war dort und sie erzählt, wie die Vergangenheit Überlebende und Angehörige bis heute umtreibt. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Den Kampf für eine verbindliche Quote für Frauen gibt es in der CDU schon lange. Ebenso lange gibt es aber auch den hartnäckigen Widerstand in Teilen der Partei. Eine Mehrheit fand sich bisher nur für ein unverbindliches Quorum von 33%. Und das liegt schon ein Vierteljahrhundert zurück. Weitergehen wollte im letzten Jahr Markus Söder als Chef der CSU und die bestehende Quote von 40% ausweiten.
Wir können das noch 3-4 Jahre erfolgreich so weitermachen. Ist überhaupt kein Thema. Aber ihr werdet erleben, dass uns sowohl der Nachwuchs fehlen wird an der Stelle, dass uns aber auch die Akzeptanz fehlen wird. Und es braucht dann bitte keiner kommen zum Vorstand und sagen, hier sollte er nichts sagen, aber die Wahlen sollte er dann gewinnen. Das wird auf Dauer schwierig werden. Wir wollen Wahlen gewinnen, liebe Freunde, und nicht verlieren.
Doch die Männer und auch Frauen liefen auf dem Parteitag Sturm, bis Söder die Regel abschwächte, um eine Blamage bei der Abstimmung zu vermeiden. In der CDU dagegen soll es jetzt eine verbindliche Quote geben für alle Parteiämter. 30% im nächsten Jahr, 40% 2 Jahre später und 2025 soll sie dann gelten. Die Frauenquote von 50%. Rita Süssmuth war von 1985 bis 1988 Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, ab 1986 eben auch für Frauen und von 1988 an war sie dann fast 10 Jahre lang Präsidentin des Deutschen Bundestages.
Hallo?
Jasper Barenberg im Deutschlandfunk
ja,
in Köln.
Ja, hier ist Rita Süssmuth. Guten Tag, Herr Barenberg.
Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Süssmuth. Danke, dass wir beide ein bisschen reden können. Nun habe ich gelesen, dass Sie oft so beschrieben werden, dass gerade im Vergleich mit jüngeren Frauen in der CDU Sie bei dem Thema Frauenförderung, bei dem Thema Gleichberechtigung in der Partei, in der Politik, in der Gesellschaft viel ungeduldiger noch sind als jüngere CDU-Politikerinnen, kämpferischer. Können Sie mit dieser Beobachtung etwas anfangen?
Damit kann ich etwas anfangen, weil ich ja nicht zu den Jüngeren gehöre, aber seit langem diese Frage mich beschäftigt, mich immer wieder neu motiviert, auch nach Niederlagen das Thema nicht aufzugeben und die Frage nach dem Stellenwert der Frauen in unserer Gesellschaft, der Gemeinsamkeit zwischen den beiden Geschlechtern und vor allen Dingen die Frage, wie werden Frauen an der politischen Zukunftsgestaltung unseres Landes am öffentlichen Leben beteiligt. Wir haben weit mehr erreicht in den Bereichen Beruf. Wir haben im Bereich des Ehrenamtes waren wir immer schon gut. Frauen, das durften sie machen. Und ich füge aber auch hinzu, auch heute im Bereich der Netzwerke sind Frauen stark, gut ausgebildet, die meisten auch sehr qualifiziert, fachlich ausgewiesen. Und ich stelle fest, am wenigsten weit sind wir auch in den international vergleichenden Studien in der Politik gekommen. Und deswegen habe ich dieses Thema nicht aufgegeben, weil es nicht einfach darum geht, Politik ist ein Bereich wie alle anderen. Politik ist von zentralem Stellenwert für die Menschen, für unseren Planeten, für das Wohlbefinden oder die Vernachlässigung und Ausgrenzung. Und so erklärt sich, dass ich auch in meinem vorgerückten Alter nochmal gesagt habe, da weiche ich nicht zurück und stelle mich stumm und still.
Dann erklären Sie mir doch, Frau Süssmuth, wie es dann kommt, dass viele Frauen, jüngere Frauen in der CDU öfter zu hören sind mit dem Argument, Quoten, das brauchen andere, wir brauchen es in der CDU nicht. Bei der Jungen Union beispielsweise gehörte es ja zum guten Ton in den ganzen letzten Jahren. Und da gab es regelmäßig Jubel bei den Treffen, wenn der Vorsitzende beispielsweise sagte, also andere brauchen eine Quote, aber wir brauchen das nicht.
Wir brauchen das nicht, deswegen sind wir auch so wenig. Aber das ist nur mein erster Satz dazu. Mein zweiter lautet, ich möchte auch keine Quotenfrau sein. Wir waren in der Situation, wo wir allein waren, manchmal ein einziges weibliches Mitglied in einer größeren Männerrunde. Und ich verstehe auch die jungen Frauen, wenn sie sagen, ich habe eine Ausbildung gemacht oder ich habe studiert, ich habe gute Ergebnisse erzielt und ich kann auch was und ich möchte keine Quotenfrau sein. Sehr nachvollziehbar, denn weil immer noch unterschieden wird, Quote hat was mit Ersatz für Leistung und Begabung zu tun und deswegen bin ich heute, die Quote war unbedingt eine Notwendigkeit, sonst wäre der Frauenanteil in der Politik noch viel geringer. Wir wissen ja, dass spätere Parteien, etwa die Grünen, Gründung 86, von vornherein eine Quote festgelegt haben. Das heißt, wenn wir dieses Denken in Quoten überwinden wollen, dann war es unbedingt notwendig, mache ich auch immer den jüngeren Frauen klar, dass wir wegkamen von Anteilen im Bundestag, die eben auch noch in den 80er Jahren unter 10% lagen. 1983 ist er bei 8,7, aber wir haben auch 5,6% gehabt, sodass das Aufkommen der Quotendiskussion in den 80er Jahren auch eine Folge war der geringen Repräsentanz, der geringen Beteiligung der Frauen in den verschiedensten Bereichen. Damals denken Sie, Frauen als Wissenschaftlerinnen, Frauen als Künstlerinnen, alles dies ist durch die Quote befördert worden. Wo wir nicht weitergekommen sind, insbesondere auch mit der unverbindlichen Quote, bei uns sogar Quorum genannt, um es richtig klein zu halten, auch im Wort, sind wir an schlechter Platzierung im internationalen Vergleich, was die Beteiligung der Frauen an der Politik betrifft.
Das heißt, Ihr Argument ist auch ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, vielen Jüngeren in der CDU fehlt ein wenig die Erfahrung, die Sie gemacht haben, nämlich was es 1986 bedeutet hat, die erste Frauenministerin zu sein und wie viel Benachteiligung damals in der Politik noch gang und gäbe war.
Ja, ich hatte das Amt, aber keine Zuständigkeiten. Die mussten alle erst geschaffen werden, sodass die Situationen nicht vergleichbar sind. Trotzdem erfahren auch heute junge Frauen, insbesondere mit Eintritt in das Berufsleben, dass viele der Hindernisse bestehen. Frauen, die in der Forschung tätig sind und die dort erfahren, ich komme hier nicht weiter, ich werde nicht gleichwertig anerkannt. Trotzdem haben sich viele durchgekämpft. Diese Benachteiligung, die wir heute noch haben, wir nennen es allgemein Gender Gap, in der Bezahlung, in der Lohneinstufung, in dem Aufstieg der Frauen, mir geht es jetzt insbesondere heute darum, wie kommen wir weiter in der Politik nach Jahren eigentlich Diskussion über Quote ja oder nein. Da muss ich sagen, möchte ich Belege, dass andere weitergekommen sind ohne Quote.
Und Frau Süßmann,
diese Belege haben wir nicht. Auch die skandinavischen Länder, die ohne gesetzliche Regelungen, zwei zumindest, ausgekommen sind, haben strenge Vereinbarungen, wie hoch der Anteil sein muss in der Beteiligung an der Politik, welche Regeln für die Aufstellung für Direktmandate und Listen gelten, sodass dieser Schritt von gestern Abend von einer unverbindlichen Quote zu einer verbindlichen auch die Voraussetzung ist, das möchte ich Ihnen sagen, ist meine Perspektive, zur Überwindung der Quote durch Parität. Die haben wir ja schon in einer Reihe auch unserer Nachbarländer, aber auch in der Bundesrepublik gibt es bereits Paritätsgesetze, zwei, die aus der jüngsten Zeit stammen, aber andere, die aus einem anderen Umfeld stammen, sodass ich sagen muss, es muss doch darum gehen, eine gleiche Behandlung, gleiche Beteiligung von Männern und Frauen oder Frauen und Männern an der Politik zu erreichen.
Und wenn wir uns jetzt diesen Vorschlag für die CDU anschauen, der ja noch im Vorstand beraten wird, der auf dem Parteitag im Dezember verabschiedet werden soll, dann sagt der ja, dass es eine schrittweise Parität in den Parteiämtern geben soll in 5 Jahren. Aber was die Wahllisten für Kandidatinnen und Kandidaten zu Bundestagswahlen etwa angeht, ist das keine Verpflichtung. Ist das also in Ihren Augen bestenfalls noch der halbe Weg?
Meine persönliche Meinung ist, wir müssen in den Listen zu vergleichbaren Regelungen kommen, wie sie in der öffentlichen Diskussion in Deutschland und außerhalb Deutschlands praktiziert werden. Ich denke, es bedarf auch für die Listen einer Regelung, die man nicht dem Zufall überlassen kann, sondern es muss verbindlich sein. Daran haben wir sicherlich bis zum Parteitag noch zu arbeiten. Ich wiederhole mich hier noch einmal und sage, ich bin froh, dass es zu diesem Beschluss gekommen ist, dass auch die Parteivorsitzende daran hart mitgearbeitet hat, um auch deutlich zu machen, wir können nicht beim Alten verbleiben. Sonst verlieren wir den Anschluss an die Wirklichkeit. So wie sich die Gesellschaft verändert hat, haben sich auch die Frauen und Männer verändert. Denn anzunehmen, Politik könne nur von Männern gemacht werden, deswegen haben wir ja so lange 80-90% gehabt, jetzt sind es immer noch 70%, das hat dazu geführt, neues Denken auf den Weg zu bringen. Niemand wird behaupten, dass jetzt die Quote oder auch die Parität alle Probleme löst. Denn wir haben jahrelang bestimmte Strukturprobleme vernachlässigt. Deswegen kommt es jetzt darauf an, dass wir uns nicht darauf verlassen, die verbindliche Quote wird es bringen. Wir brauchen eine Innovation in unserem Umgang mit Wählerinnen und Wählern und Bewerbern für Ämter und Mandate. Denn wenn ich immer nur höre, ich habe wieder mal einen schlechten Platz auf der hinteren Liste gefunden, wir sind nicht erwünscht in der Machtverteilung, sondern wir sind als Dienende nur zu sehen. Wir alle haben der Demokratie zu dienen. Aber wieso können wir nicht eine adäquatere Beteiligung von beiden Geschlechtern vornehmen, wenn es um die Zukunft der Menschheit geht, der Zukunft in Deutschland. Dabei spielt doch gerade die Frage, wie verhalten wir uns denn unserem Planeten gegenüber? Wie verhalten wir uns in Krieg- und Friedensfragen? Das sind so große Fragen. Wie schaffen wir mehr Gerechtigkeit und nicht die Spreizung der Gesellschaft in Arm und Reich, die uns beide Geschlechter verpflichtet, in den verschiedenen Altersgruppen und Arbeitsfeldern miteinander zu arbeiten.
Frau Süssmuth, dann muss ich Ihnen noch etwas vorlesen, was die AfD-Politikerin Beatrix von Storch heute als Reaktion auf die Pläne in der CDU als Pressemitteilung rausgibt. Der Kernsatz dieser Presseerklärung lautet: Die Frauenquote ist diskriminierend, leistungsfeindlich und undemokratisch. Die Besetzung von Vorständen und Listen schränken den politischen Wettbewerb massiv ein und sind ein drastischer Eingriff in die Wahlfreiheit von delegierten Mitgliedern und Wählern. Sie sind ein Ausdruck einer radikal feministischen Ideologie. Wenn Sie so etwas hören, würden Sie dann sagen, Gefahr für die Ziele der Gleichberechtigung drohen heute noch von ganz anderer Seite?
Uns drohen heute vom Rassismus, Nationalismus, vom gefährlichen Populismus und vom Egoismus große Gefahren. Ich widerspreche heftig der AfD-Sprecherin, indem sie behauptet, es sei eine Minderung, eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit, ein im Grunde genommen Sturz in den Abgrund. Da kann ich nur sagen, da haben intelligente Männer viel früher als Frau Stock erfahren, was an Frauentalenten viel besser zu schätzen und einzusetzen ist, als es wir es bisher getan haben. Wie viel liegt brach? In der Hirnforschung sagen wir, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns. Da kann ich nur sagen, wenn wir schon mal anfingen mit dem Potenzial, was in den Menschen, gerade auch im weiblichen Geschlecht gegeben ist, wo wir immer gemeint haben, die bringen es nicht, haben wir inzwischen gelernt, die bringen es und wir brauchen einander. Und das ist ein Denken im Geistigen wie im Politischen, wo nicht die einen gegen die anderen ausgespielt werden, sondern wo ein Gemeinschaftsgeist auch das Politische bestimmen muss.
UN-Blauhelme sollten die vielen tausend Menschen eigentlich beschützen, die sich im jugoslawischen Bürgerkrieg 1995 in das bosnische Städtchen Srebrenica geflüchtet hatten. Aber die Soldaten der internationalen Gemeinschaft hatten nichts entgegenzusetzen, als Verbände der bosnischen Serben Srebrenica im Sommer überrannten, die Frauen von den Männern trennten und die Männer in den Tagen darauf jagten, verschleppten, folterten und schließlich umbrachten. Mehr als 8.000. 25 Jahre nach diesem Völkermord ist meine Kollegin Andrea Beer in den Osten Bosniens gereist und hat dort zwei Männer getroffen. Einer entkam dem Massaker damals, verlor aber viele Angehörige und Nachbarn. Der andere hat den Völkermord durch viele Zufälle überlebt. Von diesen Begegnungen hat Andrea Beer erzählt.
Unheimlich beeindruckend waren die. Und die beiden haben was als Eigenschaft, was ganz viele Menschen dort haben, wenn man unterwegs ist. Nämlich, sie sind auf der einen Seite einfach ganz normale Bürger. Sie sind aber gleichzeitig auch in irgendeiner Weise mit dem Völkermord verbunden. In diesem Fall zwei Bosniaken, also muslimische Bosnier, die eben natürlich alles daran setzen, dass der Völkermord endlich ein Thema wird, dass das Leugnen aufhört. Und das machen sie auf ihre Weise. Der eine ist ein Bauer, der wohnt oben in den Wäldern. Jetzt inzwischen ganz allein in einem Dorf, das vorher mit vielen anderen Menschen bewohnt war vor dem Völkermord. Und der andere, der wohnt in einem Ort in der Nähe und er arbeitet für ein wichtiges Institut, das Institut für Vermisstensuche.
Was treibt die beiden Männer um aus den unterschiedlichen Gründen?
Also ich glaube, wenn man so etwas erlebt hat und überlebt hat, wenn man so viele Menschen verloren hat, wenn Angehörige ermordet wurden, teilweise noch nicht mal klar ist, wo ihre Knochen, ihre menschlichen Überreste überhaupt sind, dann treibt die Menschen das Tag und Nacht um. Aber natürlich, jeder geht anders damit um. Also zum Beispiel Ramis Nukic, das ist der Bauer, der wollte eigentlich seine Angehörigen suchen. Also er hat den sogenannten Todesmarsch, wird das sogar genannt, auf das damals von den Bosniaken sogenannte freie Territorium geschafft, nach Tuzla, konnte also entkommen. Das waren auch katastrophale Umstände, sehr bedrohlich, sehr, sehr schwierig. Er hat es geschafft und ist zurückgekommen und hat gesagt, ich suche jetzt meinen Vater, meinen Bruder, meinen Onkel. Und er hat schnell gemerkt, ich finde die nicht, aber er hat sehr eindrücklich beschrieben, dass einfach muss man sich ja vorstellen, vor mehr als 25 oder vor 25 Jahren lagen die Wälder voller Leichen. Das waren ja Tausende und Tausende von Flüchtenden. Und er hat gesagt, ich habe einfach das Bedürfnis gehabt zu suchen. Ich bin kein Nationalist. Es ist mir eigentlich egal. Ich möchte aber, dass die Täter bestraft werden und dass die Wahrheit akzeptiert wird. Man kann ja nicht sagen, die Wahrheit ans Licht kommt, denn die Fakten liegen, anders als bei den Leugnern immer gesagt wird, die Fakten liegen hier auf dem Tisch.
Dann gab es noch diesen anderen Bosniaken, der auch eine Rolle spielte bei Ihren Recherchen, den Sie auch getroffen haben, Sadik Selimovic. Was ist seine Geschichte?
Auch eine ganz, ganz lange, leidvolle, qualvolle Geschichte. Ein Mann auch aus der Umgebung, der sagt, ich lasse mich hier nicht vertreiben. Wir sind da. Und wir bleiben auch hier. Denn dadurch, dass wir hier leben, zeigen wir auch, dass es Bosniaken hier gibt. Und wir möchten nicht, dass sozusagen der Völkermord ja mehr oder weniger Erfolg hat aus serbischer Sicht, aus serbischer Tätersicht. Natürlich sind nicht alle Serben Täter. Und er war verletzt. Er hat durch viele Zufälle auch noch ein Lager überlebt und wurde dann ausgetauscht. Und ist eben auch ein Mann, der wieder zurückgekommen ist. Und als wir ihn getroffen haben, wollten wir eigentlich mit unserem normalen Auto, sage ich mal, losfahren. Da hatte gesagt, nee, besser auf Mainz umsteigen, denn es geht wirklich bergauf, bergab über Stock und Stein und wir sind mit seinem uralten schwarzen Toyota da hochgebrettert, muss man wirklich sagen, und er kennt dort jeden Stein und er sagt einfach, wir müssen die Vermissten finden. Die serbischen Menschen hier, die beteiligt waren an den Massenerschießungen am Völkermord, wissen ja, wo die Ermordeten sind. Und sie haben ja alles getan, um das zu verschleiern. Und ein Beispiel hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil er hat gesagt, ich kenne natürlich hier die Leute. Also das muss man sich auch immer wieder klar machen. Die Menschen kennen sich ja. Das ist ja eigentlich eine sehr ländliche Gegend. Srebrenica ist wirklich ein, ich sag's mal salopp, ein Kaff. Und in der Umgebung sind die Orte jetzt auch nicht gerade Millionenstädte. Und er sagt, der sowieso, der war als Baggerfahrer dabei. Das war eine kommunale Aufgabe, die Massengräber auszuheben und so weiter. Und das ist für ihn natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Zeigen, wir sind da. Er weiß, wo die Tatorte sind. Ich habe ihn gefragt, können Sie mir vielleicht eine Karte zeigen, wo registriert ist, wo bisher was wie genau gefunden wurde. Dann hat er nur mit dem Finger an seinen Kopf gezeigt und gesagt, habe ich sowieso alles hier drin.
Also jetzt stelle ich mir vor, Sie unterwegs mit diesen beiden Männern, 25 Jahre nach dem Gemetzel, 25 Jahre nachdem dort überall in den Wäldern, auf den Feldern Leichen gelegen haben. Und die beiden auf der Suche nach Überresten. Der eine hat viel gefunden in den letzten Jahren. Wie war das für Sie, mit den beiden unterwegs zu sein?
Sehr einfach, denn sie waren sehr zugänglich, sehr freundlich, sehr offen. Sie haben uns alles gezeigt, sie waren sehr geduldig, sie haben uns alle Fragen beantwortet. Also es war, es klingt vielleicht komisch, aber es war wirklich eine Freude, mit ihnen unterwegs zu sein. Denn die beiden haben ja die leidvollen Erlebnisse durchleben müssen und viele, viele andere auch. Und dass sie das mit uns teilen und sagen, ja, wir gehen mit Journalisten durch die Wälder. Also Journalisten sind Zeitdiebe, wir fragen vielleicht auch Sachen, die für die naheliegend sind, mit denen sie eigentlich keine Zeit verschwenden wollen würden. Aber sie haben sehr geduldig und sehr ausführlich alles gezeigt. Wir waren wirklich lange unterwegs und sie haben uns noch viel mehr erklärt und erzählt, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Zum Beispiel, wenn man durch diesen Wald geht mit den beiden, das hat mir besonders gut gefallen, dann wird das mehr als ein Wald, sondern also sie konnten genau sagen, wie damals die Fluchtwege verliefen, weil Herr Nukic zum Beispiel selber ja dabei war. Er hat gesagt, ich bin hier geboren, ich kenne mich hier aus. Hier war eine Falle von den serbischen Soldaten. Sie haben ja die Menschen auch in Fallen gelockt und dann erschossen oder dann verhaftet oder festgenommen, mitgenommen, entführt und erschossen. Also das war sehr, sehr wichtig für die beiden, das zu erzählen. Oder man findet bis heute Pullover, Schuhe, Rucksäcke, Jacken und dann sammeln sie das auch und zum Beispiel hängen sie das dann an die Bäume, weil sie können das ja nicht einfach mitnehmen. Also man kann ja auch nicht einfach einen Schädel oder sowas mitnehmen, sondern das muss ganz ordnungsgemäß registriert werden. Das muss alles seinen richtig, richtig ordentlichen offiziellen Gang gehen und daran halten sie sich auch absolut akribisch. Aber der Wald dort, der steckt voller Geschichten und diese Geschichten zu erzählen und zu hören, also nicht ich, sondern diese beiden, das ist natürlich auch ein Stück Aufarbeitung, das war schon mein Eindruck.
Und für die beiden gilt ja wohl, das Leben dreht sich noch immer stark um den Krieg und die Gewalt. Damals gilt das im Großen und Ganzen für sehr viele Angehörige von Opfern bis heute?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man bei diesen Gedenkveranstaltungen einmal dabei war oder sich ansonsten mit Angehörigen, mit Nichtregierungsorganisationen trifft. Die bekanntesten sind sicher die Mütter von Srebrenica, die bei der ganzen Debatte um den Literaturnobelpreis für Peter Handke ja wieder aufgetaucht sind, auch international. Für sie alle ist das Thema Nummer eins. Und ein ganz wichtiger Punkt ist einfach das Leugnen, das hartnäckige Leugnen, Verschleiern, das eine Strategie geworden ist, auch international, gestützt zum Beispiel auch von Rechtsextremisten in unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel in Russland oder zum Beispiel von den Neonazis in Griechenland. Also da gibt es internationale Vernetzungen, die auch Interessen haben, Genozide zu leugnen, zum Beispiel eben an den Muslimen. Das ist ja ganz offensichtlich. Also das ist ein Riesenthema und es ist einfach, solange diese Sache nicht klar aufgearbeitet und wissenschaftlich und historisch und auch in den Schulen unterrichtet wird, das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Es braucht eine Bildungsreform ganz dringend. Und solange das nicht der Fall ist, kann es keinen schönen, guten Frieden in Bosnien und Herzegowina geben. Das geht einfach nicht, wenn die einen die anderen ermordet haben und sagen, es war nichts.
Dann würde man ja meinen vielleicht, dass die Situation und auch das Bewusstsein, die Haltung ein Stück weit anders ist, wenn man sich überlegt, dass das UNO-Tribunal für Ex-Jugoslawien in Den Haag ja in den letzten 25 Jahren Täter verurteilt hat, unter anderem Radovan Karadzic, damals der Präsident der bosnischen Serben, und Ratko Mladic, damals der Militärchef, für dieses Massaker unmittelbar verantwortlich. Aber wenn ich Sie so höre, dann helfen diese Gerichtsverfahren, dann hilft diese gerichtliche Aufarbeitung vielen bis heute gar nicht so viel weiter.
Doch, die hilft sehr. Denn, also mein Eindruck zumindest, ist es natürlich überhaupt nicht egal, ob jemand wie Ratko Mladic sich verantworten muss vor einem internationalen Strafgericht. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und es ist natürlich auch wichtig, und das sagen auch alle Menschen, die unabhängig die ganze Geschichte aufarbeiten wollen. Natürlich hat es auch auf bosniakischer Seite Verbrechen, möglicherweise Kriegsverbrechen gegeben, auch dort in der Gegend, aber es war eben etwas anderes als ein Völkermord und dieses systematische Ermorden von mehr als 8.300 Jungen und Männern. Also das ist einfach etwas anderes. Diese juristische Aufarbeitung, an der kommt man ganz sicher nicht vorbei und die muss ja auch und die geht ja auch vor Ort weiter. Also das Jugoslawien-Tribunal wurde ja eingestellt. Es gibt noch so einen Rumpf, der noch weiterarbeitet. Natürlich gibt es auch noch den Internationalen Strafgerichtshof, aber auch vor Ort in Bosnien oder auch in Serbien. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Arbeiten die Gerichte und viele, gerade Menschenrechtsjuristen, sagen zum Beispiel, es ist elementar, dass die Sonderstaatsanwaltschaften für die Aufarbeitung und für die Strafverfolgung von Genozid und Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit länderübergreifend zusammenarbeiten. Also sagen wir mal zwischen Belgrad, zwischen Sarajevo, Banja Luka und wenn man es noch weiter fasst, auch zwischen Pristina noch dazu.
Und das passiert im Moment noch nicht?
Nein, leider nicht.
Es sind ja noch immer 1.200 Opfer, gelten jedenfalls als vermisst. Sie haben gesprochen von dem so wichtigen Institut für Vermisstensuche, für das einer der beiden, die Sie da getroffen haben, arbeitet. Was ist die Aufgabe dieses Instituts? Wie wichtig ist sie heute noch?
Ja, ganz wichtig, einfach weil diese Menschen nicht gefunden wurden. Und man muss sich ja mal überlegen, also so einen Knochen erstmal, bis man den findet. Also Ramis Nukic hat gesagt, es ist ja nicht so, dass ich durch die Wälder streife und dann immer was finde. Oft gehe ich an Stellen mehrfach vorbei, 4-mal, 5-mal, 6-mal. Und erst dann fällt mir eigentlich irgendwas auf und man muss bedenken, er kennt sich ja wirklich gut aus dort. Dann bewegt sich ja die Erde. Also die Flut von 2014 hat einiges hochgebracht. Tiere verschleppen was, Förster lassen was verschwinden und. Also bis überhaupt mal alles gefunden wird, dann muss das die Gerichtsmedizin untersuchen, die Staatsanwaltschaft. Und das alles ist im Zusammenhang mit dem Institut. Dann geht es nach Tuzla und dort geht die eigentliche wichtige Arbeit ja dann auch noch weiter, weil man muss da DNA-Proben finden. Dann muss man Angehörige finden. Und erst dann, nach diesem langen, langen Prozess, kann vielleicht eine Familie benachrichtigt werden, die dann vielleicht, so wie am 11. Juli auf dem Friedhof in Potočari bei Srebrenica, eben einen Teil ihres geliebten Angehörigen dann beerdigen kann.
Was ich mit am beklemmendsten fand von dem, was Sie jetzt geschildert haben, auch über die Zusammenarbeit und den Kontakt mit diesen beiden Bosniaken, war ja die Bemerkung, dass Sie die Beteiligten vor Ort kennen, dass das früher Nachbarn waren, dass man sich im Ort kennt, dass der eine den Baggerfahrer kennt, der dort an den Massengräbern gearbeitet hat. Wie belastend muss das für die beiden bis heute sein, in dieser Gegend zu wohnen? Vielleicht nicht Tür an Tür, aber doch in der gleichen Gegend mit Menschen, die er für Täter hält.
Also auf der einen Seite ist es einfach so, dass sie sagen, das ist meine Heimat. Ich bin hier nicht irgendwo, sondern ich gehöre hier genauso her wie du, Täter oder ich, Betroffener, Überlebender. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe den Eindruck, das, was Sie ansprechen, das hängt natürlich schon auch ein bisschen von der Persönlichkeit ab und von dem, wie Menschen verarbeiten und was sie natürlich erlebt haben. Aber zum Beispiel ist es auch so, dass Sadik Selimovic gesagt hat, er bekommt auch anonyme Hinweise. Ja, also er bekommt zum Beispiel Anrufe oder einen Brief. Es gibt ein ganz berühmtes Foto, wo eine kaputte Puppe auf einem Massengrab lag. Und das war zum Beispiel auch ein Mensch, der das hingelegt hatte als Hinweis, bitte hier graben. Und Sadik Selimovic sagte mir, dass er das Gefühl hat, vielleicht würde der ein oder andere Mitwisser oder vielleicht Mitläufer, sogar Täter, auch bei der Polizei gibt es die ja, würde vielleicht sogar was sagen, aber die Leute werden aus seiner Sicht ganz klar eingeschüchtert, denn es ist ja ganz, 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 ganz offensichtlich, Täter haben überhaupt kein Interesse daran, am Status quo etwas zu ändern, denn dann müssten sie einfach Strafverfolgung fürchten.
Und all das klingt unter dem Strich doch danach, als sei auch politisch alles das, was da unaufgearbeitet ist, was es an offenen Fragen gibt, doch sehr belastend, auch für das Verhältnis der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Bosnien und Herzegowina, oder?
Auf jeden Fall, denn das Land besteht ja grob gesagt aus zwei Landesteilen. Der eine ist die Serbische Republik, der andere die Bosniakisch-Kroatische Föderation. Srebrenica, also dieser große, wichtige Tatort, der liegt in der Serbischen Republik, sprich aus Sicht der Betroffenen direkt in Feindesland. Und die Gedenkstätte, die ist auch dem Bund, dem Zentralstaat in Sarajevo zum Beispiel unterstellt und wird auch von der Polizei dort bewacht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und man muss sich eins noch klar machen, das Leugnen, das Sägen am Gemeinstaat, am Gemeininteresse, am Zusammenleben, das wird natürlich auch aktiv kaputt gemacht. Es gibt ja ein dreiköpfiges Staatspräsidium in Bosnien-Herzegowina auf der höchsten Ebene. Da sind die jeweiligen Gruppen vertreten, Kroaten, Bosniaken und Serben. Und der serbische Vertreter dort, Milorad Dodik, der möchte gerne Bosnien beenden. Der spricht, also er sägt wirklich am Gemeinstaat aktiv. Und wenn sozusagen die gesamte Leugnungskette bis hinunter zum Baggerfahrer, sagen wir mal, die kommt natürlich von oben.
Ein Nachtrag noch zum Thema Srebrenica. Die Reportage von Andrea Beer ist heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk On Air gelaufen, zu finden in unserer Mediathek. Sehr hörenswert, finde ich. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen Mittwoch, den 8. Juli 2020. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.